SR3 Fokus.
Schönen Montagabend. Am Mikrofon ist der Dominik Diller. Ihr hört den Fokus die nächsten 4 Wochen nicht im gewohnten Format. Im Sommer bringt uns der Gast jeweils selber noch einen Gast mit, den Sommergast sozusagen. Heute der Roger Schawinski. Er hat seinen langjährigen Freund Reinhard Meier mitgebracht. Die beiden haben sich kennengelernt vor rund 50 Jahren in der Mittelschule. Sie sind beide im Journalismus gelandet. Beide sind seit über 40 Jahren Vollblutjournalisten, wenn auch auf komplett unterschiedlichem medialem Parkett. Der Reinhard Meier als langjähriger Korrespondent für die NZZ in Buenos Aires, in Moskau, Bonn und Washington. Der Roger Schawinski als Fernseh- und Radiopionier vom Zürcher Leutschenbach auf Pizzo Gropera als Medienunternehmer und Manager von Zürich zu Sat 1 auf Berlin und im Moment als Chef und Besitzer von Radio 1 wieder zurück in Zürich. Was ist das erste Erlebnis, die erste Erinnerung, die Sie vom Reinhard Meier haben, Roger Schawinski?
Ja, wir sind dort in die Handelsschule gekommen, 1960, Freudenberg, neues Umfeld. Ich komme aus einem Quartier in Zürich, Kreis 4, Arbeiterquartier, und da treffe ich unter anderem den Reinhard Meier, an der Rheini, der von Uetiken kommt, vom See, also irgendwie vom Ende der Welt, von der damaligen Welt mindestens, und relativ schnell haben wir dann gewisse Gemeinsamkeiten gefunden, sind dann, glaube ich, Best Friends geworden im Verlauf von diesen Jahren, und eben der Zufall hat es dann wieder, oder vielleicht ist es auch nicht der Zufall gewesen, dass wir beide eigentlich Journalisten geworden sind.
Wie und wo haben Sie denn der Roger Schawinski zum ersten Mal bewusst wahrgenommen? Wissen Sie das überhaupt noch?
Ich glaube sogar in der ersten Stunde oder am ersten Tag, wo wir in die Mittelschule gegangen sind, das war damals die Handelsschule in Zürich, in der Enge, Kantonsschule Enge heisst es heute, und ich glaube, ich sehe noch von mir in der ersten Stunde, ich bin vom Land oben runtergekommen, von Uetiken, habe mich gar nicht ausgekannt in der Stadt oder schlecht, und komme da rein, und das war für mich auch ein bisschen exotisch gewesen. Die ersten ein, zwei Tage von dieser Schule mag ich mich noch sehr gut erinnern. Ich glaube, er hat also einen schwarzen Lockenkopf gehabt, und dann haben wir tatsächlich irgendwie sehr schnell eine gemeinsame Antenne gefunden. Ich mag mich erinnern, ich habe mal irgendwie im zweiten Jahr in der Handelsschule habe ich mal beim Shooten habe ich das Bein gebrochen und habe ein paar Tage daheim bleiben, mit Bein im Gips, und er ist also gekommen mit dem Zug von Zürich auf Uetiken und ist mich besuchen und hat mir die Aufgabe gebracht, und das hat mich sehr gerührt.
Sie haben vorhin gesagt, der schwarze Lockenkopf, der Ihnen als erstes aufgefallen ist, Anfang 60er Jahre in Zürich, jüdisch, ein polnischer Name, brandschwarze Haare, ist er ein Aussenseiter gewesen, der Roger Schawinski?
Für mich nie, nein, aber den Namen habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, vielleicht irgendjemand hat mal meine Eltern gesagt, wie heisst der, der jetzt dann kommt? Der ist einmal dann ein paar Tage zu uns in die Ferien gekommen. Er gesagt, heisst Roger, ja, wie heisst der noch? Schawinski. Da haben sie, glaube ich, zweimal müssen ansetzen, aber es ist einfach, man hat das nicht irgendwie abgelehnt oder Distanz gehalten, sondern es war einfach ein Name, den man noch nie gehört hat.
Wie wohl war es Ihnen denn mit dem Namen? Also ich weiss, Sie wollten mit 18 dann mal den Namen ändern, von Schawinski in Schawin. Das ist aber von den Behörden abgelehnt worden. Was hat Ihnen denn nicht gepasst an diesem Namen?
Ich habe überhaupt keine Beziehung zu Polen. Polen ist eigentlich der Ort, wo meine Vorfahren verletzt worden sind, wo meine Großmutter hat immer gesagt, Polen, das ist der schlimmste Ort gewesen, dort sind wir verfolgt worden. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu dem Land gehabt. Zum Judentum habe ich eine Beziehung gehabt, aber nicht zu Polen. Und habe ich gedacht, soll ich jetzt mein ganzes Leben mit einem Namen umgehen, mit einem Land verbunden sein, wo ich keine Beziehung habe? Und das Lustige ist noch, dass meine Großmutter ledigerweise hat sie Waldmann geheissen. Also wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre, wäre ich der Roger Waldmann geworden. Und in Zürich ist ja der Hans Waldmann. Also ist rein zufällig, wie man heisst.
Sie haben gesagt, zum Judentum haben sie eine Beziehung. Ihr Vater hat sein Geld als Vertreter für Weisswaren, also das sind Lindtücher, verdient. Kurz nach dem Krieg, als Jude, eben mit dem Namen Schawinski, wie ist denn das für ihren Vater gewesen? Hat er mit antisemitischen Vorurteilen zu kämpfen gehabt?
Relativ wenig, weil mein Vater ist in Chur geboren, ist aufgewachsen, ist eigentlich ein Bündner gewesen, also hat auch Bündnerdeutsch geredet gehabt, aber ist sich klar bewusst gewesen, dass wir ein bisschen aus einer Randposition rausgekommen sind. Er hat ganz früh müssen Geld verdienen, sind Armutsverhältnis gewesen, zweiten in einem Bett sind sie aufgewachsen, der Vater, in seinem Vater Vater ist gestorben, als er 17 war, und dann die Mutter ohne soziale Hilfe hat dann die 5 Kinder müssen durchbringen und hat eigentlich immer bedauert, dass er keine Chance gehabt hat, etwas zu lehren, wie das geht. Eigentlich will er Arzt werden, helfen. Das ist ja so ein bisschen sein, Bewusstsein gewesen. Man sollte helfen. Und er hat eigentlich gehofft, dass ich dann Arzt will. Wo ich dann später kann anfangen zu studieren, etc., hat er dann das angeschaut und hat sich gefreut. Und jetzt meine Tochter wird jetzt Ärztin und tut in dem Sinne der Generation später das erfüllen, was sich mein Vater für sich selber oder dann später für mich erhofft hat.
Sie haben vorher gesagt, der Name Javinski, der ist jetzt nicht gross in dem Sinn verunsichert oder beeindruckt. Aber zu jüdisch haben Sie das wahrgenommen. Reinhard Meyer, ist das ein Thema gewesen in der Schule, im Kollegenkreis dann später?
Soviel ich weiss, ist es kein Thema gewesen. Irgendwann hat man dann mal gemerkt, oder man hat sogar darüber geredet, dass er jüdisch ist und ich protestantisch. Aber also ich wüsste nicht, dass es eine Rolle gespielt hat. Es hat, soviel ich weiss, vielleicht hast du das anders erlebt. Auch in der Schule ist das, es nicht irgendwelche Fronten gegeben oder Reibereien wegen dem. Es ist eigentlich über das viel weniger diskutiert worden als heute.
Aber, ja, ich glaube auch. Ich habe das überhaupt nicht in der Schule bewusst erlebt. Und jeder ist einfach als Person empfunden worden, hat sich können profilieren auf die eine oder andere Art und Weise. Ich habe mich überhaupt nicht als Aussenseiter gefühlt. Ich bin eben auch aus dem Kreis 4 gekommen. Eben meine Eltern sind ja beide schon in der Schweiz geboren gewesen. Und aus dem Grund habe ich da mich wirklich können so entwickeln, wie ich es mir gewünscht habe.
Aber Sie haben es schon ein bisschen weit natürlich mitbekommen, weil Ihr Vater ja sich wahrscheinlich als Aussenseiter so den Weg hat müssen bahnen, wo Sie vielleicht dann nicht mehr müssen. Es nehme ich noch Wunder, vielleicht gehen wir ein bisschen ins Psychologisieren rein. Aber hat der grosse Ehrgeiz vom Roger Javinski schlussendlich doch auch mit dem Milieu zu tun, wo er herkommt? Also beispielsweise ein Schriftsteller wie ein Philip Roth hat ja immer wieder behauptet, Juden reagieren auf die Ausgrenzung, die sie in ihrer Geschichte immer erlebt haben, immer wieder erlebt haben, entweder indem sie sich abschottet und quasi mucksmüsli still verhalten, oder sie gehen extrem in die Offensive.
Ja, das ist vielleicht auch denkbar. Mein Vater hat mich nie unter Druck gesetzt, hat nie Erwartungen in mich gehabt. Als ich dann einmal ins Gymi gegangen bin und dann rausgekehrt bin nach 3 Monaten, weil ich eben anderes Zeug im Kopf hatte, Fußball und so, dann hat er gesagt, okay, der ist nicht reif. Also, hat mich überhaupt nicht gepusht, und indem er mich überhaupt nicht gepusht hat, hat er vielleicht mir verschiedene Möglichkeiten gegeben. Aber etwas, was er mir auf den Weg gegeben hat, hat gesagt, und vielleicht ist es in meinem Hinterkopf gewesen, du heisst Javinski, wenn 2 sich für eine Stelle bewerben in der Schweiz und der eine heisst Javinski und der andere heisst De, so und so, wird wahrscheinlich der De, so und so die Stelle bekommen. Du hast wahrscheinlich nur Chancen, wenn du ein Stück weit besser bist.
Sie, Reinhard Meyer, Sie sind aus einem gut bürgerlichen Schweizer Milieu gekommen. Ihr Vater war Buchhalter, Prokurist, glaube ich, von einer Bank. Und der Roger Javinski ist, glaube ich, Sie haben es kurz angetan, mal in der Ferien gewesen bei Ihnen. Wie ist Ihnen die Familie Meyer in Erinnerung?
Also es ist wunderbar gewesen. Ich bin dort aufs Land gekommen. Ich mag mich erinnern, die haben einen Garten gehabt, da hat man Johannisbeere pflücken und Himbeere. Und das ist schon eine Art heile Welt gewesen. Und ich bin also unglaublich gut aufgenommen worden von dieser Familie. Wir sind dann auch aufs Bötli gegangen, auf den Zürichsee. Ich habe den Zürichsee dank dem Reini kennengelernt. Wir sind dann mit dem Bötli rumgefahren. Das sind schon grossartige Erlebnisse gewesen, damals.
Ich habe mit dem Reinhard Meyer ein längeres Telefongespräch geführt, weil ich einfach ein bisschen mehr wissen wollte über ihn. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, der Reinhard Meyer, der weiss tatsächlich praktisch alles über Roger Javinski. Es hat aber etwas gegeben, was er nicht gewusst hat, nämlich, dass der Roger Javinski 1967, wo in Israel der 6-Tage-Krieg ausgebrochen ist, in Zug gestiegen ist und wollte mitkriegen.
Das habe ich nicht gewusst.
Das haben Sie nicht gewusst. Ja. Roger Javinski, was haben Sie dort machen? Also wirklich in Krieg gehen für das jüdische Volk?
Ja, ich hatte jetzt das Gefühl gehabt, und viele haben das Gefühl gehabt, Israel wird untergehen in diesem Krieg. Und ich, wo natürlich die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg sehr bewusst erlebt hat, eben auch, dass man untergegangen ist, jüdische Volk, oder 6 Millionen davon, ohne dass sie sich gewehrt hat oder haben können wehren, hat dann dort, ich bin dort, wie alt bin ich, 21, 22, habe das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht einfach passiv zuschauen und biete das an, was ich kann. Ich bin der Schweizer Armee, ich bin bei der Panzer gewesen. Wenn ich etwas beitragen kann, dann kann ich mir mindestens später sagen, du hast nicht einfach irgendwie das von außen angeschaut. Wir sind dann nach Paris gekommen, eine Gruppe von Leuten, Und dann hat es gesagt, sie werden jetzt dann gerade nach Israel geflogen und so. Das hat sich dann aber verzögert, einen Tag um den anderen. Und etwa nach 3 Tagen ist Israel schon am Suezkanal gestanden. Da habe ich das Gefühl, jetzt braucht es mich eigentlich nicht mehr.
Also zu spät gekommen, eigentlich zu spät, ja, zum Krieg gekommen.
Nein, ich bin also, froh gewesen, dass das nicht so rausgekommen ist, wie ich es erwartet habe. Sondern dass das eben, das war dann der berühmte 6-Tage-Krieg gewesen, dass das vorbei gewesen ist. Aber das ist schon noch extrem gewesen. Meine Eltern sind dann am Bahnhof gekommen und haben von mir Abschied genommen und haben gedacht, den sehen wir jetzt nie mehr. Aber mein Vater hat mich nicht zurückgehalten, meine Mutter. Obwohl sie das völlig wahnsinnig gefunden haben, dass ich jetzt da meine, ich müsse jetzt da mich auch noch einsetzen. Und als ich dann zurückgekommen bin, ist dann schon eine gewisse Leere da gewesen. Ich habe dann vielleicht sogar das Gefühl gehabt, ich will jetzt auch, vielleicht kann man das so sagen, eine grosse, heroische Geste machen und habe nicht einmal die Chance dazu bekommen.
Der Revoluzzergeist zu dieser Zeit, den haben Sie wahrscheinlich Anfangs 20 auch in sich hinein gehabt, gerade eben Ende 60er Jahre. Sie, Rainer Meier, sind jetzt früh auf Argentinien verschlagen. Auch nicht gerade der typische Zürcher Lebensentwurf für diese Zeit, würde ich mal sagen, Anfang 70er Jahre, und zwar mit einem Frachtschiff.
Ja, also ich habe dann fertig studiert, relativ jung, fertig gewesen, 25, habe ich schon meine Dissertation fertig gehabt und habe gefunden, jetzt wird mir die Schweiz ein bisschen eng. Und damals ist Südamerika ist viel mehr en vogue als heutzutage. Man hat geschwärmt von Che Guevara und Tupamaros in Uruguay und in Chile hat Allende regiert. Es ist das Zentrum von einer ein bisschen romantisierten Bewegung gewesen, ein bisschen revolutionär angeguckt. Aber nicht nur das ist ein Motiv gewesen. Ich wollte einfach zur Schweiz raus. Und dann, ich wollte auch besser Spanisch lernen, hatte ein bisschen in der Schule und habe gefunden, ja, das wäre doch etwas. Und dann meine heutige Frau, die hat gesagt, die habe ich dann dafür überzeugt. Wir waren aber noch nicht geheiratet gewesen. Und ich habe dann verschiedene Universitäten angeschrieben. Ich wollte dort so als Lektor gehen oder einfach irgendeine Stelle finden. Und dann irgendwie bin ich mit dem an die Adresse gekommen vom Argentinischen Tageblatt. Das ist eine deutschsprachige Zeitung in Buenos Aires, die einer Schweizer Familie gehört, Familie Alemann. Und ich habe dann die angeschrieben und gesagt, ob sie nicht können, dort einen Volontär brauchen oder einen Mitarbeiter. Und die haben gesagt, ja, können sie brauchen. Und dann ist die Frage gekommen, wie können wir dann hin? Und damals war Flüge sehr teuer gewesen, und mit dem Luxusschiff wollte ich auch nicht gehen. Dann hat mir einer gesagt, es gibt einen Captain Winkler in Zürich, hat es damals gegeben, der vermittelt Frachtschiffpassagen. Und so sind wir mit einem italienischen Frachter von Genua nach Buenos Aires. Hat etwa dreieinhalb Wochen gedauert. Und die Fahrt habe ich nicht so als toll in Erinnerung. Wir waren die einzigen Passagiere, außer der italienischen Besatzung. Und die Spaghetti sind immer ungenüssbarer geworden.
Der erste Korrespondentenjob quasi mit dem Schiff. Und ich nehme mal an, die restlichen späteren Jobs in Washington, in Moskau, das haben wir dann mit dem Flieger gemacht. Das hat die NZZ auch gezahlt. Ja. Aber über das reden wir dann später. Sie haben sich nämlich beide dann in Buenos Aires auch getroffen. Ja, das sind so ein bisschen die späteren Jugendjahre gewesen. Der Roger Schawinski hat einen Film für Schweizer Fernsehen gemacht über die argentinischen Turbulenzen.
Ich war dort bei der Rundschau und habe gesagt, ich mache jetzt etwas in Chile, weil eben in der Zeit von Pinochet war das von höchstem Interesse gewesen. Und habe einen Zwischenhalt gemacht in Buenos Aires, hat der eine so als Local Guide und Kadi, seine Frau, so als Experte zur Seite nehmen können. Bin sehr froh gewesen. Und dann 2 Tage, nachdem ich da war, ist der Perón zurückgekommen. Der Perón, der grosse Gaudillo, ist zurückgekommen und wir sind dann gefilmt, wir sind Hunderttausende am Flughafen Ezeiza gewesen und so. Und wenn ich der Argentinien gesagt habe, hey, wir sind rein zufällig da. Und gesagt, was? Wir sind zufällig da. Wir warten jetzt 17 Jahre. Und du bist nach 2 Tagen schon da. Und hat einen wunderbaren Film, glaube ich, auch gemacht über die Ankunft von Perón. Und sind dann eben auch noch nach Santiago und haben unglaubliche Erlebnisse gehabt.
Zusammen mit Minister.
Auch, ja,
also mit Rückblickend auch. Einmal haben wir noch den Perón. Der hat dann nach dem 3. Tag hat er das erste Mal eine Pressekonferenz gegeben. Der ist ja schon alt gewesen eigentlich. Und ein bisschen zittrig. Aber das Volk hat das gar nicht wahrhaben. Da, um seine Residenz herum haben sie, sind so die, wie hat sie geheißen, Trombones?
Aquí están esos son los muchachos de Perón. Ja, ja, vea, genau. Vea, qué cosa más bonita la gente está en la calle por Perón y por Evita.
Das sind die Descamisados gewesen, die sind heute noch in Argentinien im Begriff, das sind die jungen Burschen ohne Hemd. Und er ist der Vertreter gewesen, ist mehr ein Mythos gewesen von diesen jungen Leuten, von den Armen. Und er ist eigentlich schon ein bisschen gewackelig auf den Beinen. Und dann hat's irgendwo haben wir erfahren, nach etwa 3 Tagen, wo er da war, er gebe in einer Konfiserie in
Konfiteria Nino.
Nino hat sie
Nino. In einer Konditorei.
Hat er eine Pressekonferenz gegeben in Olivos. Und dann hat er dort geredet. Und wir sind, glaube ich, beide ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es war einfach ein alter Mann, der keine Flammen direkt gehalten hat, sondern,
ich bin also nicht enttäuscht gewesen, weil es ist unglaublich, seine Kampfgefährten, seine Alten, unter anderem Hector Campora, der dann später auch Präsident geworden ist, die sind hinter ihm gestanden und er hat erzählt von seinen 17 Jahren im Exil und jetzt sagen da, und dann an alle auf Kommando anfangen zu brüllen. Alle die alten Männer vor ihrem Caudillo haben alle angefangen zu brüllen. Und das ist so kitschig gewesen, in dieser Konditorei. Aber er ist der grosse Mann von der argentinischen Geschichte.
Schlussendlich auch wahrscheinlich eines der ersten Abenteuer unter Freunden, oder? Dass der Argentinien-Trip, oder haben Sie schon früher wilde Sachen zusammen unternommen?
Ja, nicht ganz so wild, aber wir haben mal das Diplom gemacht in der kantonalen Handelsschule, eben im Freudenberg. Und dann haben wir eine Reise gemacht nach Griechenland. Und dort haben wir die exotische Idee gehabt, wir wollen mal den Marathonlauf live machen. Und sind auf Marathon gefahren mit einem Bus von Athen. Und dann sind wir zurückgelaufen, nicht gerannt, in der Nacht. Und wir sind dann über den Alp hineingekommen.
Ja, wir sind natürlich nicht den richtigen Weg gegangen, sondern den direkten Weg über Berge hinein. Und das war grässlich gewesen. Also, es ist dann also immer schlimmer geworden. Und es war noch dort der zypriotische Krieg gewesen. Und die haben dann plötzlich gemeint, Bauern.
Wir sind Türken.
Und sie mit dem Gewehr haben sagen die türkische Invasionsarmee. Wir sind noch hier abgeschossen worden.
Mit dem Schäfer.
Roger Schawinski, seine Leidenschaft für einen Marathon basiert auf dem,
ersten
Lauf. Männerfreundschaften, also wir sind schon zumindest in der Männerfreundschaft Schawinski-Meyer innen. Das ist ja die Musik auch noch etwas, wo man häufig gegenseitig teilt, austauscht auch bei Ihnen.
Ja. Also jetzt mit mir nicht gegenseitig, nein. Musikalisch sind wir, glaube ich, nicht mehr ganz auf dem gleichen Dampf.
Aber hat der Reinhard Meyer eine Platte oder CD gestellt, wo er damit könnte blöffen, wenn es nötig wäre?
Habe ich keine Ahnung. Ich bin zwar gerade jetzt vor zwei Tagen bei ihm daheim gewesen, aber ich habe mich nicht ums CD gestellt kümmern.
Also der weiss der Roger Schawinski wahrscheinlich auch nicht, was für einen ersten Musikwunsch der Reinhard Meyer sich da zu Recht büschelt.
Also mein Wunsch ist von Johnny Cash, St. Quentin.
Da ist er. Im Fokus auf der RS3.
Ich kann dann auch vielleicht noch ein Wort dazu sagen, warum das mir das so gut gefällt.
Machen wir nachher.
San Quentin, you've been living hell to me. You called it me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand? What good do you think you do? Do you think that I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And the whole world will regret you did no good. San Quentin, you've been living hell to me.
Johnny Cash.
in der «3-Fokus» auf Wunsch vom Reinhard Meier, der hier bei uns in der «Fokus» Sommerserie Feriengast zusammen mit dem Roger Schawinski zu Besuch ist. Johnny Cash, ganz kurz, was bedeutet er Ihnen, Reinhard Meier?
Also ich bin natürlich nicht so ein Pop-Experte wie der Roger. Und meine Buben lachen sowieso immer ein bisschen über meinen Geschmack. Ich habe da zwei, die sind 25 und 30. Aber letztens haben sie mir die Platte geschenkt. Ich habe das gehört und zuerst hatte ich nicht so Beziehung gehabt. Und dann habe jetzt mittlerweile meine Tochter, die älteste, die hat einen Enkel, oder die hat einen kleinen Sohn, Leo, die wohnt in Moskau. Und der war da bei uns gewesen, und wir haben das miteinander gehört. Und dann habe ich gemerkt, dass der Kleine total reagiert auf den Rhythmus. Und dann habe ich ihn so in die Hand genommen und bin so mit ihm durch die Küche durchgetanzt. Und wir haben einfach sehr den Plausch miteinander.
Wir haben vorher ein bisschen von diesen gemeinsamen ersten Auslanderlebnissen, die sie hatten, in Griechenland und in Buenos Aires, geredet. Jetzt möchte ich mit Ihnen ganz kurz unsere Sommerserie Feriengast auch Ferien im übertragenen Sinn machen. Ein paar kurze Fragen. Sie müssen gegenseitig die Koffer packen. Welche drei Sachen müssen unbedingt mit ins Gepäck von Roger Schawinski? Reinhard Meier.
Wenn Sie jetzt, Roger?
Ja, wenn Sie seine Koffer würden packen.
Also ein Buch, ein spannendes Buch, wahrscheinlich ein englisches von Philip Roth. Oder, ja, ein Rasierapparat braucht er nicht, manchmal läuft er auch mit einem Bart umeinander. Was braucht er noch? Es ist ein iPhone natürlich, ohne das kann er nicht leben.
Können Sie ihm helfen?
Ja, also, ich brauche schon einen Rasierapparat und vielleicht ein bisschen Deodorant. Wenn man in der Ferien ist, kommt man in die Schweiz.
Okay, und jetzt umgekehrt. Roger Schawinski, Sie sind beide zusammen in der Ferien in einem feinen Restaurant. Was würden Sie am Reinhard Meier bestellen und was auf keinen Fall?
Ich glaube, er ist in Sachen Essen nicht wahnsinnig verwöhnt. Also, er würde eigentlich alles auf den Tisch, im Gegensatz zu mir, ich bin ja Vegetarier, esse eigentlich kein Fleisch, aber er würde, glaube ich, alles nehmen. Einen schönen Fisch am Meer, mit einem schönen Weisswein rausschauen und über das Leben reden und über Literatur reden und über Politik reden und über das, was die NZZ heute wieder verpasst hat. Das sage ich am Anfang immer, tut mir ein bisschen ärgern.
Ich sage mal, was er nicht gelesen hat.
Also, es ist nie langweilig.
Okay, und in welches Land sollte man Reinhard Meier lieber nicht in die Ferien einladen?
Also er ist natürlich überall gewesen. Und das verwundert mich eigentlich. Und das bewundere ich und beneide ich sogar. Also jemand, der jahrelang in Russland gelebt hat, der die Umwälzung in Russland miterlebt hat, der in Deutschland war, in einer Phase, wo das passiert ist, wo in den USA war. Jahrelang, ich selber bin jetzt knapp 5 Jahre in Berlin gewesen und habe gemerkt, was das für eine Bereicherung ist. Und er ist eben nicht als einer, der nur als Tourist dort hingegangen ist, sondern die Kultur hat können aufnehmen. Und das prägt ihn. Und darum hat er einen unglaublich toleranten, weiten Geist, der ihn auszeichnet gegenüber vielen anderen.
Der Roger Schawinski spricht es da an. Ihr Leben, Reinhard Meier, das ist auf die einen Seite ja eigentlich geradlinig verlaufen, weil Sie eigentlich ihr ganzes Leben lang für die NZZ geschafft haben.
Allerdings eben.
Genau, aber eben in der ganzen Welt. 1974, mitten im Kalten Krieg, mit der Familie auf Moskau ausgewandert als Korrespondent. Was hat Ihre Frau gesagt, wo das Angebot kam?
Zuerst hat sie mal leer geschluckt. Wir hätten eigentlich nach Wien gehen sollen. So war das vorgesehen, als wir von Argentinien zurückgekommen sind. Und dann ist plötzlich der Korrespondent gestorben. Das war schon älter her in Moskau. Und dann hat mich der damalige Auslandschef von der NZZ gefragt, ob ich nach Moskau gehen will. Und ich habe sofort klar. Aber ich habe gewusst, dass meine Frau steht daneben, die ist hochschwanger. Ich kann jetzt der nicht gerade sagen, ja, noch selbstverständlich, sondern ich habe gesagt, ich hätte gerne noch 2 Tage Bedenkzeit. Und dann sind wir raus und meine Frau hat gesagt, ja, ich weiss schon, was du denkst. Und ich habe dann bloß probiert, das ein bisschen diplomatisch abzudämpfen. Und sie hat sich dann auch sehr schnell eigentlich überzeugen lassen. Und ich finde, dass, was der Roger gesagt hat, ist natürlich eine grosse Bereicherung, weil man kann eigentlich ein Land nur kennenlernen und Mentalitäten und Atmosphären und Detail, was eine andere Kultur, was ein anderes Land und auch eine Sprache ausmacht, wenn man dort lebt.
Mit 3 Kindern in Moskau, Anfang 70er Jahre, also was ist denn das für Ihre beiden Söhne und für Ihre Tochter für eine Kindheit gewesen? Also da hat es ja, nehme ich jetzt mal an, noch nicht die gated communities gegeben und irgendwie die Schulen gerade um eine Ecke in dieser Community innen oder so. Also wie hat das
ausgesehen? Also zuerst haben wir nur eine Tochter gehabt, die war 6 Wochen alt, als wir dort angekommen sind. Nachher ist dann das zweite Kind dazugekommen, das war ein Bub, der Tobias, und der dritte ist erst später geboren. Das war einfach eine grosse Herausforderung und ein grosses Abenteuer gewesen. Und Ich war voll neugierig, am Anfang ein bisschen überfordert, weil mit der Sprache und man hat nicht gewusst, wie man sich da bewegen kann und so weiter. Aber sehr schnell hat man dann auch, wenn man jünger ist, macht man sowieso leichten Kontakt. Dann sind wir mit russischen Studenten, jungen Leuten in Verbindung gekommen, wo ich habe gemerkt, man muss nur nicht Angst haben. Das Regime lebt auch davon und die Leute, die Bürger, die dort leben, das war die Sowjetunion, das ist nicht das heutige Russland, also eine kommunistische Diktatur, das lebt auch davon, dass die Leute Angst haben. Die haben auch begründete Angst.
Und Sie haben auch Angst gehabt? Also sind Sie bespitzelt worden vom sowjetischen...
Weil ich jung bin und ich bin überhaupt nicht so ein ängstlicher Mensch. Ich habe eigentlich nicht Angst gehabt, aber ich habe sehr schnell gemerkt, wo man muss aufpassen muss, sind die russischen Freunde und Bekannte. Die sind gefährdet. Ich bin nicht gefährdet. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich ausgewiesen werde, was einigen Korrespondenten passiert ist. Aber dann ist man, wenn man ankommt, daheim, ist man noch ein Held.
Aber Sie haben ja zum Beispiel auch Freundschaften gepflegt mit Dissidenten. Also der sowjetische Schriftsteller Lev Kopelev war ein guter Freund von Ihnen. Sie schreiben im Moment gerade ein Buch über ihn. Ist das nicht gefährlich gewesen auch?
Nein, für mich nicht, aber für die vielleicht.
Für die, für
das sind aber auch Menschen, die Dissidenten, das sind ganz besondere Menschen gewesen. Das ist eigentlich, sie sind immer viel weniger gewesen, als wir im Westen gemeint haben. Wo sich öffentlich gegen das Regime gestellt haben, wo nonkonforme Äußerungen gemacht haben, wo Kontakt gesucht haben zu den Korrespondenten. Ich habe auch den Sacharow 2-3 Mal getroffen. Eben der Lev Kopelev und andere. Für die ist es gefährlich gewesen. Mehr als die Hälfte von denen, die ich kennt habe, sind verurteilt worden, im Gefängnis gelandet, im Gulag, oder das ist dann häufiger der Fall gewesen, sind nach Westen abgeschoben worden.
Bei Ihnen, Roger Schawinski, hat es wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal geheissen, Moskau einfach, oder? In dieser Zeit. Sie haben sich mit vielen angelegt, den Kämpfer, der Radiopionier Schawinski. Haben Sie das eigentlich alles mitbekommen in dieser Zeit? Was der Roger Schawinski so alles anstellt in der Schweiz? Haben Sie Schweizer
Zeitung gelesen? Nicht im Detail, aber ich weiss, ich habe dich mal besucht in Italien, wo du bin. Wie heisst der Ort?
In Cernobbio.
In Cernobbio, also. Ja, genau.
Ja, bei Como, ja.
Er hat ja ein grosses Talent zur Feindschaft. Hat er das schon gehabt? Damals, zu Ihren Schul- und Jugendzeiten?
Nie mit mir. Nein, ich glaube es. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Er war ein grosser Debattierer, er hat gerne kontrovers diskutiert und das hat mir eigentlich auch gefallen. Und ich wüsste jetzt nicht, dass du in der Klasse damals, wo wir in der gleichen Klasse gegangen sind, dass du spezielle Findschaften gehabt hättest.
Überhaupt nicht. Ich glaube, eher das Wort wäre Rebell. Ich bin ein Rebell gewesen, nicht einer, der Findschaften hat. Ich bin gegen das Establishment angetreten, nicht weil ich gegen die Leute etwas machen wollte, sondern weil ich etwas muss verändern muss, habe ich das Gefühl gehabt. Und wenn man etwas verändert, dann trampt man automatisch gewisse Leute, die Amtsinhaber sind oder Amtsträger sind, trampt man auf die Füsse rum. Aber das ist nicht unbedingt, weil ich den Konflikt wählen habe, sondern weil ich die Veränderung wählen. Weil ich etwas Neues wählen mache. Ich wollte die verkrustete Landschaft in Sachen Medien, elektronische Medien in der Schweiz einfach verändern. Und wenn man heute zurückschaut und denkt, es gibt in der Schweiz nur ein Radio oder vielleicht bei SRG 2 und that's it, dann glaubt man das gar nicht mehr. Aber damals ist das ein eheres Gesetz gewesen und niemand hat sich vorstellen können, dass etwas anderes könnte mal passieren. Und ich habe dann das versucht zu machen und da hat es einerseits eine unglaubliche Euphorie gegeben und das Establishment hat natürlich zurückgeschlagen, ist ja klar.
Aber Sie haben schon einen kompetitiven Charakter. Sie sind einer, der den Stärkenvergleich auch immer wieder mal sucht. Es gibt die Anekdoten mit dem Joschka Fischer beim Marathon, mit dem Götz George beim Armdrücken. Ist Ihnen das auch so vor? Also ist es manchmal auch anstrengend gewesen, mit dem Roger Schawinski so das Männerding durchzuziehen? Wer kann länger, wer ist der stärker?
Moment, ich muss da noch etwas sagen. Die ganze Geschichte mit dem Joschka Fischer, mit dem Rennen, mit dem Joggen, ist völlig falsch rapportiert worden. Ich habe mich mit Gegendarstellung dagegen gewehrt, weil man kann mir vieles nachsagen, ist mir absolut gleich. Aber in Sachen Sport kenne ich keinen Spass.
Und ich,
ich bin einfach mit ihm joggen und hat geheissen, er hat mich abgehängt. Und es ist kein Rennen gewesen, es ist kein Wettbewerb gewesen, es ist einfach dargestellt worden von schlecht informierten oder missgünstigen Journalisten vom Tagesanzeiger. Anzeigen. Und ich bin übrigens heute sehr gut befreundet mit dem Joschka Fischer. Und das ist überhaupt kein
Thema. Also ich will auch nicht auf einzelne Beispiele jetzt umreiten, aber ich möchte trotzdem noch irgendwie den Ursprung von dem Challenge, den ich immer wieder suche, wo auch manchmal ins Verbissene rein kann gehen, oder Leute vielleicht auch zeigen, irgendwie, dass sie genauso viel auf der Pfanne haben wie ihre Interviewpartner jetzt beispielsweise.
Ja, das wollen sie ja auch da in dieser Sendung.
Und nein, wir machen ein konfrontatives Interview.
Nein, aber gleich. Aber versuchen, ein bisschen an Grenzen zu gehen, das ist auch richtig. Und nur dann, wenn man an Grenzen geht, dann kommt man nicht Aussagen über, die irgendwie von einer Harddisk oben runtergeladen sind, die vom PR-Berater vorgeschrieben sind und schon 100-mal geäussert worden sind. Man muss ein bisschen die Leute dazu bringen, dass sie ihr Herz und vielleicht sogar ihr Hirn öffnen. Und je nach Interviewpartner mache ich das auf einem verschiedenen Level. Es gibt Leute, die eigentlich wahnsinnig gut sind und schnell sind und vielleicht intellektuell hochstehend sind. Dann kann man vielleicht ein bisschen mehr gut sein als bei anderen. Und das mache ich. Und nur das gibt meiner Meinung nach gute Interviews. Es geht mir nicht um Konfrontation, es geht mir um die Information.
Also Sie haben gefragt, ob das anstrengend sei, wenn der Roger so kompetitiv sind. Ich glaube, das ist... die Antwort heisst einfach nein. Also in unserem Fall. Wir sind einfach alte Freunde, alte Kollegen, wir sind alte Schulfreunde, wir kennen sehr viel gegenseitig voneinander und ich glaube, wir haben es einfach nicht nötig, uns gegenseitig vormachen, was wir für tolle Hechte sind. Und natürlich schnürt er manchmal gegen die Zürich-Zeitung, wo ich so viele Jahre dafür geschafft habe, aber ich gebe manchmal auch ein bisschen etwas um, aber, oder denke, ja, okay, das Argument hast du jetzt ausgelassen, aber das stört unsere Beziehung und unsere Freundschaft überhaupt nicht.
Ich glaube, das, was Sie jetzt da gesagt haben, ist so ein bisschen die mediale Wirkung, die ich offenbar habe. Und darum wird das immer wiederholt und Sie machen das genau jetzt in dieser Sendung. Aber der wahre Mensch ist vielleicht ganz anderer.
Okay, gehen wir gerade zu dem. Alle haben ein bisschen das Gefühl, sie kennen den Roger Schawinski halt durch seine vielen Medienauftritte. Irgendwann haben sie ja dann auch alle verduzen, das hat er jetzt nicht mehr so gern. Jetzt gibt es eine Haufen öffentliche Personen, die immer behaupten, sie seien eigentlich ganz anders als das Bild, das von ihnen eben in der Öffentlichkeit rum ist. Ist das bei Roger Schawinski denn auch so? Ist er ganz ein anderer Mann als der, den man aus den Medien kennen.
Nicht. Nein, nicht ganz ein anderer, aber er hat Aspekte und Seiten, wo offenbar die Öffentlichkeit weniger kennt. Das ist die ich probiert habe, ein bisschen zu schildern. Das ist die kollegiale, die freundschaftliche, aber es muss, die funktioniert dann, wenn eine Art eine gemeinsame Antenne da ist oder wenn man die gleiche Wellenlänge hat. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Und die haben wir in vielen, nicht in allen, in jedem Aspekt, aber wir haben ziemlich ein breites Spektrum von gemeinsamen Wellenlängen. Manchmal sind wir sogar, bis vor ein paar Jahren sind wir alle miteinander joggen. Haben wir uns auch sehr gut verstanden.
Ich glaube, eben das ist es. Wir müssen uns überhaupt nichts vormachen. Und darum geht's gar nicht, wer ist der Besser zwischen uns beiden. Hat's nie gegeben, weil für das kennt mich der eine zu lang und ich kenne ihn zu lang. Und da kann man sich entspannen. Und ich schätze das unglaublich.
Und Sie haben sich auch nie im Schatten gefühlt von der Popfigur oder Medienpopfigur Roger Schawinski. Ich meine, es ist ja schon noch bezeichnet. Der eine schreibt bewegende und faszinierende Reportagen aus Sibirien unter einem Kürzel R.M. anonym. Und der andere, der Roger Schawinski, ist ein Medien-Pop-Star. Hat ja, das nie Ihre Freundschaft tangiert?
Nein, nie. Finde ich jedenfalls nicht. Ich hoffe nicht, dass du da irgendein Problem siehst. Sondern jeder hat ich arbeite in meinem Bereich. Das ist meine... das mache ich am liebsten. Ich wäre ein schlechter Radiochef gewesen wahrscheinlich und ein Anreisser wie der Roger. Aber diese Aufgabe... das Feld, das ich beackert habe, das hat mich interessiert. Da konnte ich mich verwirklichen. Ich war damit zufrieden gewesen und ich habe auch gewusst, dass er gleichzeitig das auch in die Thematik auch interessiert. Er nimmt das auch zur Kenntnis. Man muss nicht genau gleich machen. Aber jeder hat eine Art, in seinem Betätigungsfeld hat er, glaube ich, seine, wie soll man ihm sagen, Erfüllung oder jedenfalls seine, ist sein Wohl
gewesen. Genau. Ich habe nicht das eine wichtiger gefunden als das andere. Und ich habe sehr oft, wir haben eigentlich mehr über deine Themen diskutiert als über meine Themen.
Aber das ist genau noch etwas, was ich möchte einhaken. Das ist etwas, was der Rainer Meier mir am Telefon immer wieder oder mit Nachdruck betont hat. Allein weil sie sich häufig im Boulevard zeigen und bewegen, Roger Schawinski, heisst das ja noch lange nicht, dass sie sich wirklich mit Oberflächlichkeiten nur beschäftigen. Man hat sie aber ab und zu auch wieder so ein bisschen in die Ecke gestellt, nicht ganz ernst genommen, manchmal auch belächelt. Ganz am Anfang, anfangsjournalistischer Karriere, wo ihre Kollegen ihnen vorgeworfen haben, sie seien Populist, sie würde von der Materie gar nicht verstehen, von Wirtschaftsjournalismus damals beim Kassensturz. Hat sie denn das getroffen, dass man sie da immer in das Boulevard hineinschiebt?
Nein, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Man hat mich nicht in Boulevard hineingesteckt. Ich habe viel, viel andere Facetten und die Leute, die mich ein bisschen ernsthaft anschauen, die wissen das auch. Aber ganz klar, ich habe ja auch viele Bücher geschrieben, ich glaube, es sind 7 mittlerweile, habe auch ein bisschen über das geschrieben, was ich gelernt habe, was ich richtig gemacht habe und vor allem, was ich falsch gemacht habe. Und tatsächlich am Anfang beim Kassensturz bin ich mit Leuten konfrontiert gewesen. Einer übrigens, der bisherige, nein, der aktuelle Radiodirektor Walter Rüegg ist ein Mitarbeiter gewesen von mir. Und dort hat es wirklich noch die Trennung gegeben zwischen den ganz Linken, zu denen er übrigens nicht gehört hat, und denen, die ein bisschen mehr auf dem Boden gestanden sind, die ein bisschen versucht haben, das neutral anzuschauen. Und dort habe ich mich müssen zum Teil gegen solche Vorwürfe zur Wehr setzen. Und ich fühle mich im Nachhinein absolut okay damit, dass ich da nicht in den linken Mainstream, wie er damals mal im Fernsehen geherrscht hat, vor allem unter der Gide von Peter Schellenberg, der dann nachher Fernsehdirektor geworden ist, dass ich dort nicht eingestimmt habe.
Also ich kann das bestätigen. Erstens über Politik haben wir sehr häufig interessante, lebendige Diskussionen, gerade über er interessiert sich auch für Russland und hat wenigstens von mir wissen, wie läuft das in Russland. Politik war ein wichtiges Themenfeld gewesen und gleichzeitig auch unterhalten wir uns sehr häufig über Bücher, die wir gelesen haben. Wir haben ein paar Autoren, die uns gemeinsam interessiert.
Wer zum Beispiel? Amerikanische. Philip Roth haben wir schon gehört.
Jonathan Franzen haben wir gesagt. Wer kommt noch
sonst? Ja, der Abteig ist mehr drin.
Ja. Genau. Okay. Ja, da muss ich ihn noch überzeugen, dass das auch
bei der Musik da treffen sich Geschmäcker weniger, haben wir vorher gehört. Wir kommen nämlich zum ersten Musikwunsch vom Roger Schawinski. Was denken Sie, Rainer Meier, was hat er sich gewünscht?
Ja, wahrscheinlich ein Reggae, da ist er ein Spezialist. Oder,
also Jimmy Cliff mit «You can get it if you really want» ist es nämlich nicht. Ich habe auch gestaunt. Das ist ja der, wo
ja, da bin ich froh, das haben wir jetzt schon genug gehört.
Genau. Aber es ist auch wieder so eine Parole. «Don't stop till you get enough». Sie stehen ja auf so Lebensleitsätze.
Genau, irgendwie. Aber das ist der erste Song gewesen, wo über Radio, die Antenne von der, nein, ich muss sogar sagen, Testantenne von Radio 24 auf dem Pizzo Gruppera gelaufen ist. Der erste Song ist auch der erste grosse Hit von einem Künstler namens Michael Jackson von seinem Album «Off the Wall».
Don't stop.
Don't Stop Till You Get Enough. Ein Musikwunsch von Roger Schawinski im Fokus unserer Sommerserie. Fokus Feriengast. Der Sommerdur ist es nicht nur ein, sondern zwei spannende Persönlichkeiten, die ihr hier kennenlernt. Am Montagabend der Roger Schawinski hat seinen langjährigen Freund und NZZ-Korrespondent Reinhard Meyer mitgebracht. Michael Jackson. Für zwei Vollblutjournalisten ist so eine Meldung wie die vom Tod vom King of Pop ja auch ein Medienereignis. Jetzt mal abgesehen vom menschlichen Drama, wo wir hier jetzt nicht diskutieren. Kennedy-Mord, Elvis-Tod, John Lennon-Attentat, Lady Diana, wie haben Sie davor erfahren?
Also ich habe am Viertel vor 12 in der Nacht auf dem Online-Dienst das gesehen. Dort ist es noch nicht bestätigt. Sie haben 12 dann auf CNN ziemlich lang geschaut. Dort hat es sich als wahr herausgestellt, hat dann eine Mail geschickt am Redaktionsleiter Sandro Botz. Einfach zum sagen, hey, passet auf. Und wir haben von Anfang an gewusst, das ist ein Riesenereignis. Ein Idol, mit Anführungs- und Schlusszeichen, stirbt. Dem muss man medial Respekt erweisen. Ist jetzt wieder passiert im Fall von Michael Jackson.
Das ist ja unterdessen eben gerade auch das Phänomen, wie schnell sich so eine Meldung verbreitet. Und wenn man jetzt sieht, wo in Moskau beispielsweise oder in Washington als Korrespondent geschafft hat, zu einer Zeit, ja, wo es noch kein Facebook oder Twitter gegeben hat, wo sich so Meldungen quasi innerhalb von Minuten rund um die Welt verbreitet. Wie gehen Sie mit all dem, mit diesen neuen Medien um?
Also ich kann es erst am Morgen erfahren. Ich kann offenbar am Abend spaten, was nicht immer der Fall ist, aber an dem Abend habe ich jetzt offenbar kein Radio mitgelassen. Ich schaue manchmal noch CNN um 11 oder so. Aber ich kann es erst am Morgen erfahren. Und ich muss sagen, ich habe Mühe mit dem Michael Jackson. Ich fühle mich da irgendwie weiter weg von Michael Jackson. Für mich ist es eine tragische Kunstfigur. Ich finde auch, ich kann mit seiner Stimme nichts anfangen. Ich finde es ein Kunstprodukt. Er hat keine persönliche Stimme, wo mir etwas sagt. Sie kommt mir immer so kindisch vor, ist auch immer kindischer geworden. Am Schluss habe ich nur noch hauptsächlich die Tragik gesehen von dieser Figur. Wenn man die letzten Bilder anschaut, mit diesen geschminkten Lippen und diesen spitzigen Nasen und diesen traurigen Augen, der Mann war in einer Ruine gewesen. Und mich interessiert eigentlich die Frage, warum ist der zu einer Ruine geworden?
Unter anderem natürlich, weil er von einem Beraterstab und von Juristen eigentlich nur umgegangen ist und nicht von echten Freunden. Also, wo ihm vielleicht auch mal ein echtes Feedback hätte können geben. Wie ist denn das bei Ihnen, unter Ihnen, Reinhard Meyer? Sagen Sie dem Roger Schawinski, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt macht er ein Seich.
Nein, das sage ich ihm nicht so. Aber ich sage zum Beispiel, ich habe Mühe gehabt mit seiner Musik von Radio 1. Die hat mich einfach zu wenig angesprochen. Und ich bin ein Eklektiker, aber ich verstehe auch gar nicht viel von Popmusik. Ich habe ein paar Favoriten, aber ich höre sehr viel. Wenn ich Radio höre, höre ich klassische Musik. Und dann bin ich bei mir ein anderer Sender als Radio 1.
Sie dürfen das schon sagen, glaube ich, oder? Der Roger Schawinski hat nichts dagegen.
DRS2, wo ich einfach mehr klassische Musik habe. Und ich höre auch im Radio, im Auto höre ich nicht immer, höre ich manchmal auch seinen Sender, auch schon zum Wissen,
was
läuft. Und ich habe schon sehr interessante Diskussionen gehört. Mal, wirklich, da bin ich im Auto sitzen geblieben, sogar, wo ich heimgekommen bin. Und bin nicht ausgestiegen, wo er ein Streitgespräch hat mit dem Roger Köppel. Das habe ich sehr interessant gefunden. Sehr gut, sehr bewegt, sehr emotional. Aber sonst, mit der Musik, da
also,
habe ich
eine Distanz. Wenn Sie heute einen Radiosender müsstet oder würdet machen, Reinhard Meyer, dann würde er tönen wie eine Mischung aus DRS2 und Radio 1. Oder wie kann ich das
sagen? Nein, dann würde er so, wie DRS2.
Roger Schawinski, wenn Sie heute eine Zeitung müsstet machen, wie würde die aussehen?
Ich glaube, die Zeitungen haben ein riesiges Problem und wir diskutieren eben das Thema, was gibt's noch für eine Chance für die Zeitung? Ich bin ein Zeitungs-Junkie. Ich bin in unserer Generation, wo man die Hauptinformation aus der Zeitung überkommt und das ist auch heute noch der Fall. Ich lese am Sonntag 4 Sonntagszeitungen und ich lese jeden Tag 3-4 Zeitungen. Ich bin im Internet bei allen wichtigen Zeitungen der Welt, von Bild bis zu der New York Times, bis zur Huffington Post etc., und ich bedauere das, was jetzt abgeht, und ich weiss es auch nicht, und ich sehe die sklerotische NZZ, die immer dünner und dünnlicher und weniger profiliert ist, und bedauere das, sehe da aber eigentlich keinen grossen Ausweg. Ich würde es gern sehen, und ich glaube darum eben, die Zeitung ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Radio hingegen hat sich als technologisch als Medium, das gibt es ja, glaube ich, fast schon 100 Jahre und so, hat sich können dieser neuen Zeit anpassen.
komme ich gerade noch zum Radio, wir bleiben aber jetzt im Moment noch schnell bei der Zeitung.
Also sklerotisch akzeptiere ich überhaupt nicht, natürlich, was er schon gesagt hat. Vielleicht dünner und dünner wird sie, aber sagen Sie mir eine Zeitung, die nicht dünner wird. Im Übrigen, jetzt ist gerade ein grosses Krisengerede, es ist auch sehr viel real.
Ja, der Tagesanzeiger entlässt die halbe Belegschaft.
Nicht ganz. Viertel. Also,
das ist Boulevardjournalismus bei DRS3. Würden wir nie machen. Wir sind seriöse Journalisten. Nein, aber
Zeitungen sind immer dünn so im Sommer. Ich mag mich erinnern, unseren Deutschlehrer, den habe ich damals sehr verehrt. Er hat gesagt, das Schöne am Sommer ist unter anderem, dass Zeitungen immer dünner werden. Da muss man nicht so viel lesen. Und das ist immer so gewesen. Also, wir schauen dann mal, wie es im Winter und im Herbst aussieht.
Sind Sie froh, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten für Printjournalismus nicht mehr aktiv als Journalist das müssen erleben? Weil Sie sind sich kurz pensioniert, also nicht mehr für die NZZ.
Ich kann gut mit dem leben, aber ich habe auch gerne geschafft bei den Zeitungen oder als Zeitungsjournalist, als Printjournalist. Ich bin überzeugt, es gibt eine Chance für den Printjournalismus. Nach vielen Jahren, nach ein paar, zwei, drei Generationen mindestens. Es wird eine Nische bleiben, eine unter vielen. Und es gibt einen grossen Kampf innerhalb von dieser Nische. Wer kann überleben? Und ich hoffe, die Zürich Zeitung gehört zu denen.
Der Roger Schawinski hat vorhin schon elegant den Übergang gemacht von der Zeitung zum Radio, wo offenbar das Medium von der Zukunft ist, weil er ja unterdessen auch wieder eins am Start hat, wo allerdings nicht in der ganzen Schweiz erreichbar ist. Es kommt nicht so richtig in Fahrt, Radio 1. Die Einschaltquote, die sind eigentlich seit dem Anfang so ein bisschen auf bescheidenem Niveau. Jetzt haben sie gerade kürzlich das Musikkonzept umkrempelt. An was liegt es?
In erster Linie daran, dass DRS viel zu viele Frequenzen hat. 700,
also der SRG.
Ja, 700 Frequenzen, alle Höhenstandorte, etwa 80-90% von der eigentlichen Radio-Ausstrahlleistung bei der SRG. Es bleiben nur noch Brosamen für die Privaten. Und von diesen Brosamen haben wir das kleinste Brosamen bekommen, nämlich einen kleinen Sender auf dem Zürichberg. Und kämpfen jetzt seit über einem Jahr, endlich nur mal auf den Uetliberg zu kommen. Und ein Radio, das man nicht hören kann, kann keinen Hörer haben. Und man glaubt, dass wir, und das haben wir auch immer wieder gehört, wir sind das Radio, das Qualität bietet, wo im privaten Bereich, glaube ich, inhaltlich mindestens so viel bietet, wie das mit unglaublich vielen Millionen subventionierte Boulevardmedium DRS3, müssen Sie mich nicht unterbrechen.
Ja, aber man vermisst, also ich habe eigentlich darauf gewartet, wenn die ganz grosse erste Tirade gegen die SRG kommt. Ich hoffe, aber Sie erwarten nicht, dass ich jetzt den Armin Walben und die ganze SRG und Konvergenz auch gerade verteidige.
Das können Sie gar nicht, das kann gar niemand.
Man vermisst Ihren Pioniergeist jetzt bei diesem Projekt. Also zuerst haben Sie den Namen und den Slogan kopiert, vom Berliner Radio 1 und jetzt stampfen sie das Musikprogramm zu einem Formatradio zusammen. Eigentlich das, wo alle Privatradios vor 5-6 Jahren schon mal gemacht haben.
Nein, alles falsch. Der Name kommt nicht vom Radio 1 in Berlin. Der Name ist 1967 von BBC One eigentlich verwendet worden. Es gibt mittlerweile etwa 15 Radios in Europa, die den wunderbaren Namen haben. Radio 1 oder in der entsprechenden Sprache. Und was wir machen in Bezug auf Musik, wir haben eine Nische in einem besetzten Markt, haben wir gefunden, wo wir glauben, dass das Mischmasch, wo zum Beispiel DRS3 anbietet, wo einfach Rut und Rüebli von irgendwelchen spanischen Schnulzen bis zu Oldies kommt, dass das vielleicht nicht ganz dem entspricht, wo wir
aber jetzt machen. Aber Zahlen zeigen ja, dass es einen Erfolg hat.
Herr Diller, Sie reden ja kommerzieller als kommerziell. Wir haben ein Jahr auf Sendung verbracht, auf einem kleinen Senderli. Tun Sie sich mal, Sie sind noch ein bisschen jung und vielleicht noch ein bisschen unerfahren, wenn ich das sagen darf. Schauen Sie mal an, wie viele Jahre DRS3 mit all diesen Sendern in der ganzen Schweiz gebraucht hat, bis DRS3 ein Profil gefunden hat.
Also, der Roger Schawinski hat keine Angst, dass er irgendwie aufs Alter ran mit seinem jüngsten Baby mit Radio 1 vielleicht noch mal heftig auf die Nase fliegt.
Es sind ganz spezielle Zeiten. Und das ist kein Angriff. Aber im Gegensatz zu DRS oder die SRG, die anfangs vom Jahr einen Scheck von 1,1 Milliarden überkommt, wo sie verpulvern für irgendetwas.
Also ich habe keine persönliche Assistentin beispielsweise, Roger Schawinski,
ja, aber zum Verpulvern. Aber sie haben einen, was soll ich sagen, einen rezessionsgesicherten Job im Gegensatz zu allen anderen Medienwesen.
Also ich muss jetzt dann eine Lanze brechen für das öffentlich-rechtliche Medien, und zwar nicht nur in der Schweiz. Ich kenne die amerikanische Szene, die einzige gute Radio, die wirklich etwas taugt in Amerika, die gute Informationen hat, ist NPR. Das wird zum Teil
National Public Radio.
Und dann haben wir das Fernsehen, das ist McNeil Lehrer News Hour, das ist auch weitgehend vom Staat finanziert. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und das sind die einzigen, die wirklich gute und qualitäts elektronische Medien bietet in Amerika, wo ich Korrespondent bin.
Das ist alles nicht richtig. Erstens, BBC aus England bietet hervorragende Qualität und ganz klar, ein öffentlich-rechtlicher Sender hat andere Möglichkeiten, soll sie auch nutzen. Ich bedauere nur, dass in der Schweiz das zu wenig genutzt wird, dass man nicht das macht, was die Privaten nicht können machen, sondern auch das macht, was die Privaten können machen. Das finde ich wenig ambitiös.
Also, DRS2 macht ja nicht das Gleiche, was die Privaten
ja,
machen.
Aber das ist ja nur das Feigenblatt.
Jetzt müssen wir die Mediendiskussion ein bisschen
also, so abklemmen. Diskutieren wir manchmal ein
genau.
Kontrovers. Nicht, dass wir meinen, es sei immer nur eine Harmonie.
Sie sind beide den gleichen Jahrgang. Rainer Meyer, wir haben es vorher kurz gehabt. Sie sind unterdessen pensioniert. Jetzt hätten Sie beide ja zusammen ja, auch Zeit, so ein bisschen quasi das Pensionsalter, am Morgen zusammen käffeln. Aber Roger Schawinski hat natürlich keine Zeit. Oder nehmen Sie ihn manchmal ein bisschen ruhiger wahr unterdessen, wie älter er wird?
Ob er ruhiger geworden ist, weiss ich nicht, aber er hat wirklich auch eine andere Seite. Ich habe ihn gerade an diesem Wochenende als vorbildlichen Familienvater erlebt. Ich war im Migros in Wittiken einkaufen mit meiner Frau. Dann ist er mit seiner Tochter einkaufen. Haben wir uns dort begrüßt und am Abend haben wir eine kleine Abendeinladung gehabt. Dann ist er auch gekommen und hat sehr lebhafte, sehr freundschaftliche, nachbarliche Diskussionen gegeben. Also er ist da, er hechelt nicht in dem letzten Atemzug, sondern ich glaube, er hat sehr gut inzwischen verstanden, Privatleben und Familienleben mit der beruflichen Herausforderung, die immer noch da ist, wo er sehr angestrengt auch in Beschlag nimmt, da eine gewisse Balance zu finden. Und das ist, halte ich für eine Leistung. Das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man eine Balance findet.
Wie zufrieden sind Sie selber mit sich als Vater?
Ich glaube, dass ich das einigermaßen im Rahmen der Möglichkeiten, weil meine beiden älteren Kinder sind zum Teil dann nicht mehr leider bei mir aufgewachsen sind, aber wenn ich so sagen darf, wirklich wahnsinnig gut geraten.
Wie oft sind Sie denn die?
Ja, jetzt zum Beispiel gerade vor einer Woche ist mein Sohn, der ist an der Yale University, hat doktoriert gehabt vor kurzem in Oxford, ist dort Fellow, hat das NASA Einstein Fellowship bekommen. Und Joelle, die sehe ich wahrscheinlich in zwei Wochen wieder, die wird Ärztin jetzt, die ist gerade in Toulouse gewesen, hat das Praktikum gemacht. Das ist für mich ganz wichtig. Und dann natürlich die Lea, die ist jeden Tag da. Und die wird jetzt 12 und das ist das Glück von mir. Im Leben.
Letzte Frage. Was ist denn in den letzten Jahren der Freundschaft Meyer-Schawinski zu kurz gekommen?
Ich glaube, nichts ist zu kurz gekommen, sondern wir tun uns begleiten. Eben. Wir begleiten uns seit über 50 Jahren, wie du es am Anfang gesagt hast, in verschiedenen Phasen. Und als ich mir das Projekt erzählt habe von dem Leif Coppelli, den ich übrigens auch kennt habe und geschätzt habe, habe ich gesagt, richtig, nicht einfach jetzt hängen und sagen, jetzt fange ich an, das Leben geniessen und bei hochlagern, sondern den Intellekt weiter aktiv halten. Und das Gleiche mache ich auch. Mein Vater hat mir auf den Weg gegeben, lass dich nicht pensionieren, weil das ist ein Punkt, wo es könnte einfach in die falsche Richtung gehen. Und ich glaube, kreative Leute lassen sich nie pensionieren und so zähle ich mich auch zu dem.
Aber Ihr Vater hat, glaube ich, mal gesagt, er sehne sich nach einem Leben ohne zu arbeiten.
Er hat einen Beruf gehabt, den er immer gehasst hat, den er hat müssen machen aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich habe das Privileg, dass ich einen Beruf habe, den ich liebe, den ich mich verwirklichen kann, immer wieder neu verwirklichen, neu etwas gründen kann. Und ich bin froh, dass ich das auch noch weiter machen kann. Und fühle mich in dem Sinn natürlich auch, weil ich in einer anderen Zeit geboren bin als mein Vater, fühle ich mich auch privilegiert und mache das. Und muss sagen, eben Leute, die dann so eine Art zwangspensioniert werden, die haben es ein bisschen schwieriger. Und der eine macht es meiner Meinung nach absolut richtig.
Also ich kann jetzt noch nicht so viel sagen. Ich bin erst etwa einen Monat pensioniert. Also, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir langweilig wird. Meine Kinder sind auch im Roger-Sinn in der Welt ein bisschen zerstreut. Der Jüngste ist da noch in der Schweiz, der macht jetzt dann gerade das Studium fertig und ich habe eine Tochter, ich habe das so erwähnt, ist in Moskau. Das ist für mich eine grosse Freude und Genugtuung, weil sie sozusagen, da schließt sich ein Kreis. Das gibt mir ist auch eine Motivation für mich, wieder häufiger nach Russland zurückzugehen. Und dann habe ich dort meinen Enkel dort und meine Tochter und habe dort noch ziemlich viele Bekannte auch noch, die kann ich wieder besuchen.
Das ist der Fokus auf der RS3, der Roger Schawinski mit seinem alten Freund Reinhard Meyer. Heute in einer Woche gibt es eine weitere Folge. Fokus Feriengast Zina bringt dann die Schauspielerin Viola von der Burg mit. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf drs3.ch. Und den letzten Musikwunsch haben wir noch, wo es ganz, ganz, ganz kurze Anekdoten dazu angeht, weil da haben sie sich vorhin gerade erst zusammen, haben sie sich geeinigt, dass wir den noch hören.
Ja, wir sind dann eben, ja, wir sind eben zusammen in Chile gewesen, haben das erlebt, haben eigentlich mitgelitten mit dem Pinochet, was passiert ist.
Und mit Pinochet, mit dem Allende.
Mit dem Allende, in der Zeit vom Allende, was sag ich da eigentlich?
Pinochet
hat
den,
genau, der hat den, ja, das ist ja grässlich, versprechen. Also, in der Zeit vom Allende, was passiert ist mit ihm, in der Moneda, wie er abgeschossen wurde, mit seinen Leuten und so. Und haben dort dann die Kultur, die dort aufgelebt ist, haben wir ganz aktiv miterlebt. Und das ist eines der wichtigsten Songs, von der wichtigsten eigentlich Interpretin oder Exponentin von der chilenischen Kultur, von der Violeta Parra.
Gracias a la vida. Wieder einen schönen Montagabend wünscht Dominik Diller.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Tierras.